Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes und vermute, dass Hitler es sich nicht hätte erträumen lassen, dass Hitler-Tribüne auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, dass die jemals so bunt eingefärbt werden würde, wie das gerade passiert ist. An diesem zentralen Ort der NS-Propaganda, da hat nämlich ein anonymes KünstlerInnenkollektiv zugeschlagen und die Tribüne mit Regenbogenstreifen bemalt. Da kursieren einige Bilder im Netz dazu. Vor Ort allerdings sind diese bunten Streifen inzwischen schon wieder verschwunden. Die Stadt Nürnberg hat die Farbe entfernen lassen. Aber was natürlich immer noch aktuell ist, sind Fragen nach dem grundsätzlichen Umgang mit dem Gelände. Verfallen lassen, teuer sanieren, Interventionen zu lassen. Und was macht man mit den Fragen nach der Vergangenheit? In der Vergangenheitsbezogenheit bleiben, Vergangenheit überschreiben oder sie gleich ganz aus den Augen verlieren? Ich spreche drüber mit dem Historiker Norbert Frey. Der hat die letzte große Debatte um das Nürnberger Reichsparteitagsgelände angestoßen. Und seine Position war: Lass die NS-Bauten einstürzen, lasst sie kontrolliert verfallen. Wobei, Herr Frey, könnte man dann noch solche eigentlich doch ganz interessanten künstlerischen Aktionen machen mit dieser Strategie des Verfallenlassens?
Ja, das ist jetzt ein guter Gedanke. Also kontrolliert verfallen, das ist ja ein Konzept von Architekten. Das heißt ja nicht, dass das, was da gegenwärtig in Nürnberg vorhanden ist, übrigens immer wieder mit diesem euphemistischen Titel Zeppelin-Tribüne benannt. Eigentlich sollte man klarer von Hitler-Tribüne sprechen. Das würde ja durch einen kontrollierten Verfall nicht morgen oder übermorgen und wahrscheinlich auch in den nächsten 50 Jahren nicht einfach weg sein. Also insofern wäre für Kunst und für kreativen Umgang noch lange Zeit.
Da wäre noch Zeit. Wie sehen Sie denn diese Intervention?
Ich finde, diese anonyme Gruppe hat wirklich gezeigt, was Kunst vermag, wenn sie sich gesellschaftskritisch versteht. Das ist ja auf höchst treffende, ich würde fast sagen amüsante Weise demonstriert worden, wie man diese gewalttätige Nazi-Architektur intelligent dementieren kann. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat man ja auch mit Wasserfarbe gearbeitet. Also ein Schaden ist nicht zu befürchten. Deswegen finde ich, wenn da gelegentlich von Vandalismus die Rede ist, dann soll man sich seine Worte überlegen.
Ja, da müssen wir natürlich drüber reden, wie die Stadt Nürnberg sich eigentlich geäußert hat, die ja die Regenbogenstreifen hat entfernen lassen. Dafür gab es ja zwei Argumente. Erstmal, Aktion war nicht genehmigt und zweitens, die Tribüne steht unter Denkmalschutz. Wie stehen Sie denn zu diesem zweiten Argument, Denkmalschutz für NS-Bauten?
Ja, beides ist wohl auch richtig. Tatsächlich war es ja wohl auch nicht genehmigt. Und dass das ganze Ensemble, das Reichsparteitagsgelände, unter Denkmalschutz steht, ist ja wohl auch überhaupt nur der Hintergrund dafür, dass an eine Generalinstandsetzung, Generalsanierung jetzt gedacht wird. Aber das ist eben der Punkt, dass das eine ziemlich einfallslose Form des Umgangs mit diesem Nazi-Erbe ist. Die Stadt ist in dieser Hinsicht ohnehin seit langem nicht sehr kreativ. Einerseits gibt es am Rande dieses großen Reichsparteitagesgeländes das wirklich gute und auch gut besuchte Dokumentationszentrum. Das wird jetzt auch modernisiert und noch weiter ausgebaut. Aber auf der anderen Seite ist das Gesamtgelände, da ist man doch in einem ziemlich opportunistischen Umgang mit, nämlich diese riesige, nie fertig gebaute Kongresshalle, die wird zum Teil genutzt, auch ein bisschen Ablagefläche für den Christkindlesmarkt ist dort drin, wenn ich es richtig weiß. Und jetzt soll also dieser Besuchermagnet Hitler-Tribüne, der soll generalsaniert werden. Das ist problematisch.
Wenn Sie sagen, der Umgang ist nicht einfallsreich, was wäre denn einfallsreich aus Ihrer Sicht?
Naja, ich bin sozusagen kein Ausstellungsmacher, aber Kunst, die sich mit diesem Bauwerk kritisch auseinandersetzt, finde ich schon mal sehr einfallsreich. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass man ja auch wirklich demonstrieren sollte, was für ein schnell und billig und hastig von Albert Speer 1934 hochgezogener Bau das eigentlich ist. Auch dafür ließe sich vermutlich im Prozess eines kontrollierten Verfalls künstlerisch eine Menge machen.
Aber warum überhaupt Verfall? Was spricht denn dagegen, diese Brutalität zu ertragen, sie zu erhalten, sie als Teil unserer Geschichte zu akzeptieren?
Also für mich geht es wirklich nicht darum, das Ganze zum Verschwinden zu bringen in absehbarer Zeit. Und das meinen auch nicht die Architektengruppen, die für diesen kontrollierten Verfall sind, sondern es geht darum, sich zu überlegen, ob man wirklich 70 Millionen dafür einsetzen will, dass der schäbige Muschelkalk, der bröselig geworden ist, jetzt wieder instand gesetzt wird. Und wenn man dann noch weiß, ironischerweise, dass ja Albert Speer sogar Ruinen dieses Gebäudes gezeichnet hat, aquarelliert hat, um dem Hitler zu zeigen, wie das Ganze in 1000 Jahren vielleicht aussehen könnte, dann finde ich, ist es doppelt problematisch, jetzt also das Ganze aufpolieren zu wollen.
Dann kommen wir zum Ende nochmal auf den Regenbogen. Die Stadt Nürnberg hat sich positioniert, künstlerische Intervention ja, aber genehmigt sollten sie sein. Insofern genehmigt, werden die Regenbogenstreifen für Sie eine solide, dauerhafte Option?
Also ich finde das jedenfalls, was ich da gesehen habe, erstmal sehr originell und kreativ. Und tatsächlich steht das, was hier inszeniert worden ist, für das genaue Gegenteil der nationalsozialistischen Ausgrenzungs- und Verfolgungspolitik gegenüber Minderheiten.
Wir sprechen im Kompressor-Podcast heute außerdem über einen der bedeutendsten deutschen Grafikdesigner und Zeichner, Hans Hillmann. Es gibt einen prächtigen Bildband mit seinen gesammelten Werken. Hans Hillmann, der Mann, der ja die Graphic Novel quasi in den 70ern hierzulande schon vorweggenommen hat und über den es doch einiges zu erfahren gibt. Heute im Kompressor-Podcast und immer natürlich sind wir automatisiert zu bekommen und zu abonnieren, am liebsten über die DLF-Audiothek.